Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de.
Es ist mal wieder Zeit für die NHL hier auf meinsportradio.de. Jede Woche versuchen wir euch einen Überblick zu geben, was so in der stärksten Eishockey-Liga der Welt vor sich geht. Und das mache ich zusammen mit dem Podcaster von den Hockey Buddies beziehungsweise mit dem Blogger von Schlittschuhtor.de, mit Tom Kanzok. Hallo Tom.
Hallo Andreas, schöne Beschreibung.
Ja, ne?
Ja, klingt gut.
Ist mir gerade erst eingefallen. Tom, wir wollen über die NHL sprechen und nicht nur über die Ergebnisse beziehungsweise die Tabellenstände in der NHL, sondern tatsächlich auch darüber, dass es wohl so aussieht, als ob die NHL nicht ihre besten Profis nächstes Jahr zur Olympia 2018 nach Pyeongchang schicken will. Gary Bettman, der Commissioner der NHL, hat ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, nee, sieht nicht so gut aus.
Genau, er hat quasi wörtlich gesagt, dass die Leute nicht darüber nicht annehmen sollten, dass die NHL bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang dabei sein wird. Gut, das Ganze ist ja ist schon eine ganze Weile immer wieder fraglich. Es wurde auch häufig schon gesagt, dass die NHL und gerade die IIHF, also der Weltverband des Eishockeys, quasi sich da nicht so recht einig werden wollen. Das IOC kommt dann auch noch mit rein. Es geht im Grunde auch darum, wer übernimmt die Versicherung der Spieler, wer kommt eigentlich auch für den Ausfall der Spieler aus, weil man darf ja nicht vergessen, das sagt Gary Bettman in diesem Gespräch, also Reuters hat das Ganze berichtet, auch gesagt, dass die Leute nicht vergessen dürfen, dass die Olympischen Spiele im Februar stattfinden und sie hätten in diesem Zeitraum keine Konkurrenz zum Baseball, die in dem Zeitraum ja pausiert. Die NFL ist gerade fertig geworden Anfang Februar. Und es ist halt Basketball und Eishockey. Und wenn die NHL dann quasi verschwindet und nach Pyeongchang geht, wo das dann mit Zeitverschiebung und so dann auch eventuell schwer wird für den nordamerikanischen Markt, dort die Spiele zu verfolgen, dann haben sie dort große Einbußen. Und insgesamt sieht Bettman da wohl keine Chance, dass sich die NHL und das IOC, das IOC, Internationale Olympische Komitee, einig werden und sagt auch, dass es momentan dort keine Gespräche gibt.
Aber so einen richtig guten Eindruck auf die NHL macht das doch auch nicht. Ich meine, wir hatten in den letzten Jahren wirklich mit Hilfe der NHL fantastische Eishockeyturniere bei den Olympischen Spielen. Ist da dann nicht der Ruf der NHL international vielleicht nicht sogar ein ganz kleines bisschen wichtiger als die Liga als solches, oder gehen da tatsächlich die Liga-Interessen vor allem anderen?
Das ist ganz schwierig. Also man muss ja bei Bettman dann auch immer noch dazu sehen, er vertritt ja quasi die Besitzer der Teams, beziehungsweise halt auch die General Manager. Und die wollen natürlich nicht, dass ihre Spieler nach mitten in der Saison für knappe 4 Wochen, wenn sie ins Finale kommen, einfach nicht spielen können. Wir hatten das in Sochi gehabt, das war an sich ein sehr gutes Turnier, aber teilweise sind die Spieler an dem Tag oder einen Tag, bevor sie ihr erstes Spiel bestritten haben, erst in Sochi angereist. Ja. Da hat die NHL den Break wirklich so kurz gefasst, dass es halt wirklich einen Tag vor Sochi, vor dem Turnier, wurden noch die letzten Spiele der NHL absolviert und quasi einen Tag nach der Goldmedaille wurde schon wieder NHL gespielt. Das ist natürlich für die NHL ein Riesengeschäft. Auf der anderen Seite will die NHL natürlich auch einen Fuß in die asiatische Tür bekommen, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Das ist ein Riesenmarkt. Gerade China ist dort extrem interessant und das heißt ja auch immer wieder, dass die NHL sagt, sie möchte lieber dann die Spiele in 4 Jahre später in
Peking.
In Tokio. In Peking, genau, Entschuldigung. In Peking dann, also da wollen auf jeden Fall an diesen Spielen teilnehmen, weil das halt auf dem chinesischen Markt ist, weil man dort halt große Chancen sieht. Aber René Fasel, der Chef des IOC, sagt halt, das ist dann wieder eine ganz neue Verhandlung und die NHL darf sich nicht einbilden, dass sie quasi Pyeongchang aussetzen kann und dann ohne weiteres nach Peking kommen kann.
Also, das ist eine sehr, sehr schwierige Thematik. Also die Ottawa Senators haben schon zum Beispiel gesagt, dass sie Erik Karlsson, ihren Teamkapitän, auf gar keinen Fall nach Pyeongchang schicken würden. würden. Und wenn es so schon losgeht, und das ist ja noch ein Jahr hin oder knapp ein Jahr hin, dann sieht man wohl nicht so richtig viel Hoffnung. Also ich persönlich denke, das Thema ist durch. Und das würde ja dem Eishockeyturnier bei Olympia tatsächlich einen großen Schaden erleiden, oder? Also ich meine, was wir eben schon sagten, die letzten Turniere bei Olympia waren ja nun wirklich richtig gut.
Die Turniere sind sehr, sehr gut und ich glaube, die Werbung für die Liga und allgemein für den Sport ist alter einfach größer, wenn die besten Spieler der Welt an diesem Turnier teilnehmen. Und dann ist es auch egal, ob das in Pyeongchang stattfindet oder in Peking oder irgendwo in Europa oder halt in Nordamerika. Vor Sochi kam die Einigung allerdings, das muss man dazu sagen, auch relativ kurzfristig. Ich weiß jetzt nicht mehr genau den Zeitraum, aber es war wirklich sehr kurzfristig. Ich glaube, so 2 Monate vorher oder so war dann tatsächlich erst geklärt, dass die Spieler gehen können. Mhm. Weil du ja eben die Ottawa Senators angesprochen hast. Die Washington Capitals haben ja schon angekündigt, dass sie es total verstehen könnten, wenn ihre Spieler dann quasi die Option ziehen, in Anführungszeichen, und zu den Olympischen Spielen reisen und die Spieler dann auch bei den Konsequenzen, die durch die Liga dann getroffen werden, unterstützen.
Ja.
Also das wird, sollte da wirklich keine Einigung zustande kommen, wird es sehr interessant, das zu beobachten, was dann quasi im Hintergrund läuft, welche Spieler gehen dann tatsächlich, wie reagiert die Liga drauf. Also das wird sehr spannend.
Ein sehr, sehr schwieriges Thema im Moment. Die NHL hat wohl angekündigt, dass sie ihre Spieler nicht zu Olympia 2018 schicken werden. Wir werden das hier beobachten, auch in der Sportshow auf meinsportradio.de. Und damit lass uns doch mal in medias res gehen, was die Spieler bzw. die Spiele und die Clubs angeht. Es geht das Playoff-Rennen und es dauert nicht mehr lange. Manche Teams haben nur noch 9 Spiele beziehungsweise nur noch 8 Spiele, bis es soweit ist, bis die Playoff-Teilnehmer feststehen. Und in einer Division, in der Metropolitan Division, ist schon alles erledigt. Dort sind die Washington Capitals, die Pittsburgh Penguins und die Columbus Blue Jackets schon qualifiziert für die Playoffs. Die Pittsburgh Penguins haben sich jetzt als drittes Team qualifiziert. 4 Teams sind zu diesem Zeitpunkt schon qualifiziert, 3 davon aus der Metropolitan Division. Das zeigt im Moment die Stärke dieser Division und allen 3 Teams kann man einiges zutrauen anscheinend, oder?
Ja, absolut. Also du hast eigentlich schon einen großen Punkt angesprochen. Es zeigt wirklich die Stärke gerade dieser Division, die Metropolitan Division, nun wirklich schon eigentlich seit Beginn der Saison wirklich die Division der NHL, die stärkste, also insgesamt in der die stärkste Division, die in der Hauptrunde quasi zu sehen war. Teilweise von Columbus, also Columbus muss man, glaube ich, hier über Pittsburgh und Washington dann drüber heben, weil das ist wirklich eine Überraschung. Die Blue Jackets hat vor der Saison kaum einer so auf der Rechnung gehabt. Da wurde eher darüber spekuliert, ob sie nicht vielleicht sogar im unteren Tabellendrittel zu finden sind. Und dann marschieren sie wirklich so durch die Hauptrunde, hatten phasenweise wirklich ein überragendes Powerplay gehabt, wo man dann auch sagen konnte, okay, das halten sie wahrscheinlich nicht über die ganze Saison hindurch. Also in der hohen Prozentsatz, wie sie da, in dem hohen Prozentsatz, wie sie da getroffen haben. Haben sie auch nicht, aber sie haben das Ganze auf einem sehr hohen Niveau weiter fortgesetzt. Sie haben ein gutes Goaltending, sie haben sehr, sehr gute Rollenspieler. Sie sind kein Team, was jetzt wie Pittsburgh durch Malkin, Crosby, durch Stars quasi getragen wird oder Washington, man denke nur an Alex Ovechkin. Columbus ist, glaube ich, mehr so das Team als Gesamtes, was auch so ein bisschen auf so einer Welle durch die Saison geht, und ja, wirklich eine Überraschung, und die haben jetzt mit den 100 Punkten, die sie jetzt zum heutigen Zeitpunkt mit 71 Spielen haben sie schon einen Franchise-Rekord aufgestellt. Also so viele Punkte hatten sie noch nie in der Hauptrunde und das ist schon tatsächlich eine kleine Überraschung.
So ein ganz kleines bisschen der Leidtragende sind ja die New York Rangers, die nun wahrlich keine schlechte Saison spielen, aber mit 94 Punkten im Moment nur auf dem Wildcard-Platz stehen und dann im Playoff-Szenario ja durchaus auch eine sehr, sehr starke Mannschaft treffen könnten.
Ja gut, jetzt gibt's ja so lustige Modelle, die die Playoff-Chancen errechnen. Nach jedem Spiel kann man dann immer schön auf verschiedenen Seiten sich die Playoff-Chancen anschauen. Und da sind aktuell die New York Rangers haben hier dann tatsächlich 100%, dass sie es in die Playoffs schaffen. Aber du hast schon recht, das ist natürlich, sie sind die Leidtragenden. Sie hatten ja relativ früh in der Saison so eine kleine Phase, wo sie ein bisschen in Stolpern geraten sind, wo Henrik Lundqvist nicht so ganz seine gewohnte Leistung abgerufen hat, wo dann Antti Raanta tatsächlich sehr viel gespielt hat und ihn sehr gut vertreten hat, was wahrscheinlich auch das Glück der Rangers im Unglück ist, in Anführungszeichen, dass sie jetzt doch noch mitten im Playoff-Rennen sind. Und jetzt kommen sie irgendwie ja doch nochmal so ein bisschen in Fahrt, aber momentan, also das ist dann vielleicht, dann kommen wir vielleicht schon zu der Athletic Division, ne? Das ist dann für die Montreal Canadiens, die sehr wahrscheinlich die Atlantic Division für sich entscheiden könnten. Die Montreal Canadiens treffen dann auf die starken New York Rangers. Momentan wäre das der Fall. Und müssten sich dann mit dem schwächsten, in Anführungszeichen, Metropolitan Division Team messen müssen. Und vielleicht ist das gar nicht mal so der Vorteil, dann die Atlantic Division zu gewinnen.
Ja, aber wenn man drauf guckt, die Ottawa Senators, die im Moment auf Platz 2 in der Metropolitan, in der Atlantic Division sind, Entschuldigung, die würden im Moment auf die Boston Bruins treffen und wären dann im Moment dann nicht die Leidtragenden, aber sie wären dann so ein bisschen die Profiteure davon. Also geht es darum, in der Atlantic Division dann Platz 2 zu erreichen statt Platz 1, um den New York Rangers aus dem Weg zu gehen. Das ist ja, und darüber haben wir auch schon ein paar Mal gesprochen, ist ja ein sehr, sehr absurdes Bild der Tabelle im Moment. Und ist das dann auch ein Beleg dafür, dass die Divisionsaufteilung beziehungsweise die Playoff-Aufteilung, so wie sie im Moment in der NHL vorgenommen wird, vielleicht gar nicht so eine gute ist, dadurch, dass man jetzt diese zwei Wildcards hat?
Also dieses Wildcard-Rennen, was die NHL da vor ein paar Jahren eingeführt hat, macht halt dieses Playoff-Rennen im Gesamten über die ganze Saison noch etwas enger, als es das ohnehin schon ist. Durch das Zwei-Punkte-System, was in Nordamerika gespielt wird, also pro Sieg gibt es 2 Punkte, Niederlagen in der Overtime oder im Penaltyschießen geben noch 1 Punkt, dieser sogenannte Loser's Point. Dadurch ist die gesamte NHL eigentlich über die Hauptrunde schon sehr eng beieinander und das Wildcard-Rennen verstärkt diesen Effekt eigentlich noch. Zusätzlich kommt halt der Effekt dazu, dass das stärkste Team der Eastern Conference nicht automatisch nach der Hauptrunde nicht automatisch auf den 8. Platz trifft, wie es noch vor ein paar Jahren der Fall war. Also eigentlich ist es genau der Fall mit den Montreal Canadiens jetzt aus der Atlantic Division. Vielleicht sogar besser, wenn sie auf Platz 2 abrutschen und dann die Toronto Maple Leafs abkriegen oder halt die Boston Bruins und nicht auf die New York Rangers treffen müssen. Und auch wenn wir in die Metropolitan Division schauen, da haben wir ja ähnliche Duelle, wo es dann tatsächlich so weit kommen kann, dass wir in der ersten Runde schon die Columbus Blue Jackets gegen die Pittsburgh Penguins sehen. Und dann spielen halt zwei Top-Teams aus der Hauptrunde schon in der ersten Runde gegeneinander. Macht die erste Runde natürlich interessant, aber spiegelt dann auch nicht, also der Wert dieser 82 Vorrundenspiele geht dann eigentlich irgendwie ein bisschen verloren. Und die Kritik ist wirklich groß geworden und ich halte es nicht für unmöglich, dass da vielleicht nach der Saison auch nochmal drüber diskutiert wird, ob man nicht vielleicht wieder zu diesem 1-8 oder 1-8 System zurückkehrt und dann wirklich die Hauptrunde auch, eine gute Hauptrunde auch belohnt wird dann in der ersten Playoff-Runde.
Ja, also in der Metropolitan Division muss man darauf achten, dass man Erster wird, um dann die zweite Wildcard zu bekommen. Und in der Atlantic Division muss man darauf achten, möglichst nicht Erster zu werden, um nicht die Wildcard aus der Metropolitan Division zu bekommen. Also das ist alles im Moment sehr, sehr skurril.
Ja, das ist tatsächlich so.
Ja. In der Atlantic Division führen nämlich die Montreal Canadiens vor den Ottawa Senators und im Moment noch den Boston Bruins. Sind denn alle drei Teams und auch die Toronto Maple Leafs, die ja noch dick im Geschäft sind, sind sie denn alle schwächer als die drei Teams aus der Metropolitan Division, die im Moment führen?
Jetzt lege ich mich aber mit ganz vielen Fangruppierungen an, aber ich würde schon sagen, dass die, wenn wir jetzt Montreal, Ottawa, Boston und Toronto nehmen, würden diese vier Teams gegen die drei gesetzten Teams aus der Metropolitan und die New York Rangers und eventuell sogar noch Tampa Bay in einer 7-Spiele-Serie verlieren, ja.
Ja, also wir müssen da tatsächlich darauf achten und wir müssen über die Boston Bruins sprechen, weil die waren eigentlich zwischendurch wieder sehr, sehr dick im Geschäft drin. Unter dem neuen Coach Bruce Cassidy haben sie eine Siegesserie geschafft und sie haben im Moment mit Brad Marchand einen Spieler, der so ein bisschen die Saison seines Lebens spielt, der auf Platz 3 in der Scoring- oder in der Punkteliste ist, hinter Connor McDavid und Sidney Crosby, 80 Punkte schon, 37 Tore, 43 Assists, ein zweiter Platz hinter Sidney Crosby, der 41 Tore hat. Connor McDavid ist der eher der Assistgeber mit 57 Assists Und trotzdem scheint es im Moment so zu sein, dass die Boston Bruins wieder den Anschluss verlieren. Die letzten drei Spiele gingen verloren. Sie haben im Moment 2 Spiele Vorsprung auf die Toronto Maple Leafs, haben aber nur 1 Punkt Vorsprung. Was ist da in den letzten 3 Spielen dann vorgefallen, dass die Boston Bruins so ein bisschen wieder vom Gleis gefallen sind?
Ja gut, also ich kann jetzt zu den letzten 3 Spielen nicht unbedingt so viel sagen. Da muss ich ehrlich sein, da habe ich jetzt kein Spiel gesehen. Nur auf die Ergebnisse geschaut. Gut, die Highlights von dem Spiel gegen die Toronto Maple Leafs habe ich gesehen. An sich ist es aber, scheint das Problem der gesamten Saison sich weiter fortzusetzen bei den Boston Bruins. Sie sind vorne etwas zu dünn besetzt. Da ist halt mit Brad Marchand wirklich der Top-Spieler der Bruins halt, der dort vorne wegmarschiert, scored ohne Ende tatsächlich. Und dann haben wir David Pastrnak, der schon fast 20 Punkte weniger hat als er. Zwar auch paar Spiele weniger durch Verletzungen absolviert. Aber wenn wir jetzt David Krejci zum Beispiel nehmen, drittbester Scorer der Bruins mit 50 Punkten, er hat 30 Punkte weniger als Brad Marchand genauso viele Spiele gemacht. Marchand ist da wirklich schon so ein bisschen der Spieler, der dort vorne alleine weggeht. Und das große andere Problem steht im Tor der Boston Bruins. Und damit ist nicht Tuukka Rask gemeint, der spielt eine so gute Saison. Das große Problem ist, dass die Bruins dieses Jahr einfach, ja, wenn man es so sagen will, kein Backup haben.
Ja.
Und da mehr oder weniger Tuukka Rask alleine gelassen wird. Dementsprechend ist da kein Verlass, wenn dann der Backup mal ins Tor muss und gerade jetzt, wo die Spiele halt immens wichtig sind und wie du ja angesprochen hast, die Toronto Maple Leafs marschieren und wollen sich da gerne den direkten Platz holen und nicht über die Wildcard in die Playoffs kommen. Und auch Tampa und die New York Islanders sind irgendwie noch mit dabei. Also da kann es dann sogar noch, wenn es Richtung Wildcard-Plätze geht, auch noch eng werden für die Bruins. Also das ist tatsächlich ein sehr enges Rennen und sie müssen wirklich schauen, dass sie da noch so viele Spiele wie möglich gewinnen oder zumindest in die Overtime kommen. So blöd, wie es klingt.
73 Spiele haben die Boston Bruins gemacht, 58 davon hat Tuukka Rask gemacht. Anton Khudobin ist im Moment der Ersatztorwart, der Backup-Goalie und der kriegt es tatsächlich nicht ganz so hin wie Tuukka Rask. Und deswegen dienen die Boston Bruins im Moment auf der Torwartposition sehr, sehr schwach besetzt. Im Moment, wie gesagt, die Wildcard-Plätze durch die New York Rangers und die Toronto Maple Leafs besetzt. Dahinter sind noch die New York Islanders, du hast es gesagt, und die Tampa Bay Lightning, die im nächsten Spiel dann auch gegen dann die Boston Bruins spielen. Aber wer kommt denn deiner Meinung nach in die Playoffs jetzt da?
Ui, ich glaube, dass es wahrscheinlich, ja doch, ich denke, dass es so jetzt dieses Bild, was wir jetzt haben in der Eastern Conference, das wird sich dann am Ende auch so darstellen. Ob Boston dann tatsächlich auf Platz 3 in der Atlantic bleibt oder ob die Leafs da noch vorbeigehen, mag ich jetzt nicht sagen. Ich würde es sehr interessant finden, wenn Ottawa die Division tatsächlich gewinnt. Das wäre insofern interessant, dass Ottawa ja auch so ein kleines Überraschungsteam ist. Also dass sie an sich einen sehr guten Kader haben, jetzt keinen Meisterschaftskader, absolut nicht, aber ein Playoff-Team da zusammen haben, das wusste man vor der Saison, dass sie tatsächlich die Division gewinnen können, ist dann eventuell eine Überraschung und spricht auch für Guy Boucher, der das Team vor der Saison übernommen hat.
In der Western Conference ist ein Team im Moment schon qualifiziert, das sind die Chicago Blackhawks. Die haben auch schon 100 Punkte, ähnlich wie die Washington Capitals, die Pittsburgh Penguins und die Columbus Blue Jackets. Dahinter in der Central Division dann die Minnesota Wild und die St. Louis Blues. Chicago und Minnesota, daran sollte es überhaupt keinen Zweifel mehr geben, dass die sich qualifizieren. Bei St. Louis, da wird es dann schon eine ganz, ganz enge Nummer. Die sind im Moment, wenn man drauf guckt, punktgleich mit den Nashville Predators. Beide haben die Spielzahl von 72. Da wird es sich unterscheiden zwischen St. Louis und Nashville, wer da in die Playoffs kommt, beziehungsweise wer den Wildcard-Platz bekommt und wer nicht. Die Winnipeg Jets sind dahinter schon mit 10 Punkten zurück und einem Spiel mehr sogar schon. Also da wird es dann wohl nichts mehr anbrennen, oder? Da müssten die 4 Teilnehmer feststehen.
Ja, an sich schon. Also das ist dann auch so, dass es da wahrscheinlich einfach nur darum geht, wer sich über die Division qualifiziert und wer über die Wildcard reinkommt. Interessant sind die Minnesota Wild, wie von dir schon angesprochen, haben eigentlich ja eine sehr gute Hauptrunde gespielt, auch ein bisschen so unterm Radar geflogen und haben jetzt momentan im März ein bisschen Probleme, ihr Spiel zu finden. Haben jetzt aus den letzten 10 Spielen nur 3 gewinnen können, 7 verloren. ihnen geht so ein bisschen auch das Scoring ab, was sie, also so dieses tiefe Scoring auch in durch alle Reihen, was sie ein bisschen, was sie vorher in der Saison hatten. Wenn sie das wiederfinden, sind sie auf jeden Fall einer der Contender in der Western Conference. Dass Chicago da jetzt tatsächlich sich ja als erstes Team in der Western Conference fix für die Playoffs qualifiziert, ist vielleicht auch ein bisschen überraschend, wenn man sich nur den Saisonbeginn anschaut der Blackhawks, sie sind ja auch eher langsamen Schrittes in die Saison gekommen.
Ja, traust du ihnen denn zu, zum Beispiel jetzt, sie scheinen ja im Moment so ein ganz kleines bisschen die stärkste Mannschaft dann auch der Western Conference zu sein, muss man ihnen zutrauen, dann in einem Duell, in einem Stanley Cup Duell zum Beispiel, ich sage jetzt mal gegen die Washington Capitals, ohne irgendwas jinxen zu wollen, traust du ihnen zu, dass sie eine ähnliche Stärke dann aufbringen können? Insgesamt macht die Western Conference einen etwas schwächeren Eindruck als die Eastern Conference, meiner Meinung nach.
Ja, da stimme ich dir total zu. Also die Western Conference, das hat sich komplett verschoben. Das ist vor ein paar Jahren war es ja noch mehr, dass die Western Conference wirklich mit diesem Heavy Power Hockey halt noch so einen kleinen Schritt vorhatte vor der Eastern Conference. Ich glaube, mittlerweile hat sich das verschoben. Die Eastern Conference ist insgesamt schneller und ja auch insgesamt, glaube ich, die bessere Conference. Aber wenn Chicago und die Playoffs, das ist immer noch mal wirklich eine ganz andere Geschichte. Also da Ich rechne immer mit Chicago in den Playoffs.
Ja.
Ich bin dann nicht überrascht. Es gibt dann immer auch genug Gründe, warum sie eventuell dann früh auch ausscheiden können, so wie in der letzten Saison. Aber es gibt genauso gut viele Gründe und auch gute Gründe, wenn sie weit kommen oder wenn sie den Stanley Cup holen. Und man darf nicht vergessen, sie haben halt auch genügend Spieler noch in ihrem Team. Patrick Kane, Jonathan Toews und Seabrook, Keith, die halt schon mehrmals Stanley Cup Sieger waren, die wissen, wie es geht. Und das sind dann halt diese Erfahrungswerte, die vielleicht dann anderen Teams fehlen, gerade wenn es dann um den Cup geht.
Mhm. Das ist die Central Division. Und jetzt kommen wir noch zur Pacific Division. Da führen im Moment die San Jose Sharks vor den Edmonton Oilers und den Anaheim Ducks. Über die Edmonton Oilers müssen wir gleich noch sprechen, aber die San Jose Sharks, sind sie so ein bisschen die Überraschung oder konnte man damit rechnen, dass sie in der Pacific Division auf Platz 1 sind?
So ein bisschen so dazwischen. Also auf der einen Seite war das Stanley Cup Finale letztes Jahr so ein bisschen die, wo viele Experten gesagt haben und sich zu der Aussage hinreißen lassen haben, das ist vielleicht die letzte Chance der Sharks, weil sie halt im Schnitt einen relativ alten Kader haben. Und jetzt spielen sie aber wieder eine gute Hauptrunde. Sie haben halt sich sehr gut verstärkt, haben die Positionen angesprochen, die ihnen gegen Pittsburgh halt einfach noch gefehlt haben oder beziehungsweise halt auch ihre Schwächen so ein bisschen versucht auszumerzen. Das war vor allem das Tempo, da hatten sie gegen Pittsburgh überhaupt keine Chance. Jetzt haben sie ja zur Trade-Deadline unter anderem Yannick Hansen verpflichtet, der von den Vancouver Canucks kam und ein sehr schneller Stürmer ist. Vielleicht jetzt nicht der Superstürmer und der Heilsbringer, aber zumindest einer, der in den Playoffs dann vielleicht helfen kann, wenn es gegen so schnelle Teams geht. Sie haben aber momentan auch eine Schwächephase mit 4 Niederlagen in Folge. Und da kommen dann jetzt gerade die anderen Teams aus der Pacific Division, nähern sich eigentlich mit großen Schritten. Und das sind nicht nur die Edmonton Oilers, über die wir ja gleich noch sprechen. Das ist dann vor allem auch Calgary, die bombastisch spielen in den letzten anderthalb Monaten circa. Wirklich zeigen, dass sie unbedingt in die Playoffs kommen wollen und in meinen Augen auch ganz gute Chancen haben, eventuell über Platz 2 oder 3 in der Pacific Division in die Playoffs zu kommen.
Und dann müssen wir auf die Edmonton Oilers natürlich zu sprechen kommen. Leon Dreisaitl hat jetzt den Rekord geschafft für einen deutschen NHL-Spieler. Er hat die meisten Punkte eines deutschen NHL-Spielers ever gemacht.
Genau. Er hat den Rekord vom Nationaltrainer Marco Sturm gebrochen, steht jetzt in dieser Saison bei 65 Punkten insgesamt, hat davon 24 Tore, 41 Assists gesammelt, ist auf Platz 14 auf dem 14. Platz der Gesamtscoring-Wertung der NHL. Ich bin ja gerne kritisch mit Leon Dreisaitl darf sich für seine Leistung auch gerne bei Connor McDavid, seinem Reihenpartner in dieser Saison bedanken, dass er ihn stark macht, sage ich mal jetzt so. Ich schwanke gerade im Kopf zwischen Deutsch und Englisch. Die Sache ist, dass man ja auch oder anders. Wir haben die Edmonton Oilers haben vor der Saison Milan Lucic verpflichtet. Der sollte eigentlich in einer Reihe mit Connor McDavid plus Fragezeichen spielen. Das hat einfach nicht funktioniert, weil dann Lucic scheinbar doch zu langsam für das Spiel von McDavid ist, beziehungsweise halt andere Probleme in diesem Gesamtkonzept der Edmonton Oilers hat. Dann rutschte Leon Dreisaitl irgendwann relativ früh in der Saison in diese Reihe und dann halt noch Patrick Maroon. Und diese Reihe funktioniert halt einfach sehr, sehr gut. Und Dreisaitl hatte anfangs verhältnismäßig viele Powerplay-Punkte. Da hatte er noch nicht in der Reihe gespielt. Dann wurde er mit in die Reihe gestellt und dann kamen auch die Punkte im 5 gegen 5 dazu. Und Connor McDavid macht dieses Team besser. Connor McDavid macht dann halt dementsprechend auch Leon Dreisaitl besser. Aber Leon Dreisaitl zeigt halt auch, dass er sich nochmal im Vergleich zur Vorsaison, die ja schon sehr gut war, nochmal entwickelt hat und einfach vielleicht den nächsten Schritt gehen konnte. Aber langfristig, denke ich, planen die Oilers wohl doch eher auf der Center-Position mit ihm. Und da muss er dann tatsächlich auch beweisen, dass er auch abseits von Connor McDavid, letzte Saison war es Taylor Hall, dass er abseits von einem zweiten Superstar, sage ich mal, dass er da auch funktionieren kann und ähnlich punkten kann. Das wird die große Sache sein, die er beweisen muss. Aber jetzt absoluten Respekt vor der Leistung und am Ende, das fragt ja auch keiner. Also bei Marco Sturm fragt ja auch keiner, neben wem hat er denn gespielt, als er seinen Rekord aufgestellt hat. Also wie gesagt. Und ganz große Sache halt, die Edmonton Oilers werden zum ersten Mal seit 10 Jahren in die Playoffs einziehen und das ist halt eine Riesennummer. Vor der Saison in die neue Halle eingezogen und jetzt sind sie halt dann wieder ein Playoff-Team. Das ist schon eine große Geschichte für die Edmonton Oilers und insgesamt auch für die kanadischen Teams einfach, ne?
Wie teilen sich denn McDavid und Dreisaitl da die Arbeit auf in der Reihe? Weil beide werden als Center geführt. Muss Dreisaitl dann auf die Flügel raus?
Dreisaitl spielt dann tatsächlich mehr auf dem Flügel. Connor McDavid ist mehr der Spieler, der über die Mitte kommt. Und halt, ja, jeder, der noch kein McDavid-Highlight gesehen hat bisher, hat tatsächlich was verpasst und sollte jetzt sofort Connor McDavid googeln mit unserem Podcast auf den Ohren und sollte sich ein paar Highlights anschauen. Der Junge macht einfach Spaß und hat einfach so viel Spielwitz, so viel Tempo. Dass er halt einfach auch auf der Center-Position perfekt aufgehoben ist. Der kann komplette Defensiven mit einer Bewegung aushebeln, den perfekten Pass spielen und dann musst du halt richtig stehen. Und das ist halt auch so eine Geschichte, vielleicht den Vergleich, der passt vielleicht ganz gut bei den Sedins von den Vancouver Canucks, Henrik und Daniel. Da ging es ja auch immer darum, welcher Spieler passt perfekt zu diesen beiden, weil die beiden verstehen sich nahezu blind. Der dritte Spieler in dieser Reihe musste halt dann einfach nur richtig stehen, musste verstehen, was die beiden Jungs machen und musste dann halt im richtigen Moment an der richtigen Stelle sein. Und das erfordert natürlich auch eine hohe Spielintelligenz und halt so ein bisschen diese Chemie, diese Reihenchemie. Und das scheinen die drei Maroon, McDavid und Leon Dreisaitl zu haben. Weil sie halt oft dann da auch dastehen, wenn McDavid, wie du ja angesprochen hast, ja auch die meisten Assists hat, dann scheinen sie sich ja auch immer richtig in Position zu bringen.
Und eine Frage würde ich gerne noch geklärt haben. Was passiert bei den LA Kings? Die werden höchstwahrscheinlich die Playoffs verpassen. Wird dann mit eisernem Besen dann durchgegangen? Scheint ja dann doch eine Enttäuschung zu sein, oder?
Ja, das ist der Tausch. Die Eisbären haben eine schlechte Hauptrunde gespielt, sind jetzt in den Playoffs weit. Und dafür dürfen die LA Kings dann nicht Playoff spielen. Nein, Spaß beiseite. Ich glaube, dass bei den LA Kings zeigt sich dann jetzt doch, dass der Kader vielleicht dann doch nicht ausreichend gut besetzt ist. Zur Trade Deadline haben sie mit dem Bishop Trade natürlich den einen der größeren Trades vollzogen, aber auch ein bisschen Fragezeichen damit aufgeworfen. Insgesamt ist das, glaube ich, auch einfach eine Saison zum Vergessen für die LA Kings. Anze Kopitar hatte vor der Saison einen Riesenvertrag unterschrieben und läuft irgendwie gefühlt seiner Form komplett hinterher und findet gar nicht so richtig zu seiner Top-Form. Der Einzige, der da wirklich seine gewohnte Leistung abruft, ist eigentlich Jeff Carter.
Also die LA Kings werden es wohl nicht schaffen. Die 8 Teilnehmer der Playoffs in der Western Conference scheinen gesetzt. In der Eastern Conference gibt es noch ein oder zwei Unbekannten. Das war Tom Kanzok von Schlittschuhtour.de beziehungsweise im Hockey Buddies Podcast mit einem Überblick zur NHL. Danke, Tom.
Sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes.
Hallo, ich bin Tim Enzel von der deutschen Rugby-Nationalmannschaft. Wir machen auch mit bei Anstoß, der Charity-Aktion von meinsportradio.de und Benedikt Hövedes. Gemeinsam mit den anderen Sportlern möchten wir euch bitten zu helfen. Wir stiften dafür einen Ball, unterschrieben von allen Spielern der deutschen Nationalmannschaft. Kauft euch einfach ein Los oder mehrere und gewinnt einen der tollen Preise. Unter anderem vom Westside Extreme Wrestling. Macht mit, denn jedes Los hilft und erhöht gleichzeitig eure Gewinnchance. Viel Glück.
Anstoß. Die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes. Kauf dir jetzt für nur 1 Euro dein Los. Alle Einnahmen unterstützen den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.